Ja, herzlich willkommen alle zum Kompendium des Unbehagens. Ich bin euer Gast, der Bodis, und ich bin hier mit euren zwei Hosts, den Michael und den Michael.
Hallo.
Hi.
Und wir reden heute über das beste Bungie-Spiel, möglicherweise. Kommt auf einen Schlag.
Und zwar auf dem Fenster.
Wir reden über Marathon, wenn man es auf Deutsch sagen würde, oder Marathon, vielleicht auf Englisch, wer weiß es schon.
Richtig. Der kommt zur Sache, der Kerl, das ist gut. Ja, das gab es ja jetzt schon seit wie vielen Jahren kostenlos im Internet, also alle drei Teile, um genau zu sein. Und zuletzt kam es dann auf Steam noch raus, kostenlos auch noch. Ist der gleiche Port, glaube ich, also die gleiche Fassung.
Ja.
Diese LF1-Fassung heißt sie. Und das kann man da kostenlos spielen. Das heißt, jeder, der jetzt hier das hört und sich denkt, geil, Hanna hat sofort Zugriff darauf. Und da dachte ich mir, sollte ich vielleicht auch mal spielen. Du hattest das, glaube ich, schon vor mir gespielt, alle drei Teile, also bevor es auf Steam rauskam.
Genau.
Genau, und Michael hat es dann, weil ich darüber jetzt öfter mal tweetete, hatte Michael das dann auch noch angefangen. Ich glaube, ihr habt das...
Ich habe gerade eine fantastische Entdeckung gemacht.
Ja.
Ich wollte gerade schon so sagen, so von den zwei Bungie-Spielen, die ich gespielt habe, könnte das tatsächlich das coolere sein, aber ich muss gerade mit Entsetzen feststellen, ich habe Myst gespielt.
Du hast Myst gespielt? Also,
ich habe Myst gespielt.
Der einzige Mensch, der Myst gespielt hat.
Ja, das ist total lustig.
Ja, das
fand ich sensationell damals. Ich wusste nicht, dass das von Bungie ist.
Ja, Myst 2 ist auch noch von denen, aber der dritte Teil nicht mehr.
Ja, ich überlege gerade, habe ich eins oder zwei gespielt? Eins von beiden habe ich gespielt. Das war ein Riesenspaß.
Ja, wenn das mal irgendwo verfügbar wird, ohne dass man dafür irgendwie den Maschinengott anbeten muss, werde ich das auch mal nachholen. Das sieht nämlich eigentlich sehr gut aus.
Ja,
das ist halt so ein schönes Strategie-Rumgesplötze.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob spielerisch gut ist, habe ich keine Ahnung, 98 gespielt oder so, ne? Also,
schon ganz witzig.
Verlasst euch da nicht auf mein Urteil, aber es war witzig.
Aber
so mit dem ganzen Rumgesplötze.
Ich glaube, das andere von denen, was du gespielt hast, müsste Halo 1 gewesen sein.
Richtig.
Genau, und
da habe ich ja mein Leid schon tausendmal bekundet, warum ich das eigentlich gar nicht so gut finde. Also,
da kann ich nicht mehr so stimmen, muss ich sagen.
Die Halo-Hasser-Gang hier wieder. Also ich finde, es ist auch nicht mein liebstes Spiel von denen. Aber Marathon, ne? Das erste 1994 erschienen. Ne? Ein cooles Jahr, da, wie ich schon sagte, erschienen tolle Sachen, so wie ich und Marathon und Doom 2. Wobei, Doom 2 mag ich nicht so gerne. Naja, egal.
Doom 2 war schon gut.
Das ist schon gut, aber ich mag eins mehr.
Ja.
Die Bungie, ne, die kennt man eventuell für irgendwie andere First-Person-Shooter und so. Und davor hatten sie ja, ich weiß gar nicht, war Myth 1, kam das davor raus?
Nee.
Okay, aber davor erschien dann auf jeden Fall Gnob, Minotaur und Pathways into Darkness.
Genau.
Und Operation Desert Storm.
Stimmt.
Das ist auch von Bungie.
Das kennt niemand richtig, ja. Und Gnob ist, ne, das ist jetzt ist halt so ein Pong-Klon, logischerweise, deswegen heißt das so. Pathways into Darkness war dann ein First-Person-Shooter. Und 1994 erschien dann Marathon auf Mac.
Exklusive.
Ja, richtig. Also wenn man damals das beste den besten First Person Shooter des Jahres spielen wollte, musste man einen Mac besitzen.
Ja, ich gucke gerade, was es sonst noch für First Person Shooter 94 gab.
Ja, Doom 2 müsste 94 gewesen sein, meine ich. Oder war das ein Jahr später? Weiß ich gerade gar nicht.
Das Kann war sein, auch noch 94, ja. Also 94 war reichlich.
Ja.
Aber was habe ich davon gespielt? Ich habe Zero Tolerance gespielt. Das kam auch fürs Mega Drive, ja. Das war überhaupt nur fürs Mega Drive.
Da erschien halt auch schon jede Menge dieser Doom-Klone halt. Und ich wage mal zu behaupten, das fand ich ja auch relativ stark von Doom inspiriert. Auch wenn die ihre eigenen.
Aber da kam auch das unwesentlich modernere Magic Carpet. Du kennst Magic Carpet?
Weiß ich gerade nicht auf dem Kopf, aber den Namen finde ich
Bullfrog,
gut.
Peter Molyneux.
Ach so,
glaube ich.
Von wem? War das damals schon, ja.
Ich glaube,
stimmt, ja, ich erinnere mich.
Oder?
Ich habe es gerade nachgeschaut, aber er ist auf jeden Fall Bullfrog. Ich weiß noch nicht, ob er dann auch der bei jedem Spiel dabei war.
Nee, anscheinend nicht. Bullfrog. Und das war halt insofern auf jeden Fall ein bisschen innovativer als jetzt zum Beispiel dieses hier, als dass du eben auf einem fliegenden Teppich dich bewegt hast. Das heißt, du warst schon in alle Richtungen 3D unterwegs.
Das ist natürlich krass, ja. Aber ja, wie gesagt, nicht deren erster First-Person-Shooter gewesen. Das war, meine ich, Pathways in the Darkness. Ich glaube, Minotaur war keiner. das war auch so ein Dungeon-Crawler, aber logischerweise in einem Labyrinth, ne? Bietet sich an, wenn das Spiel nach dem Minotaurus benannt ist. Aber das erste Marathon war dann, glaube ich, so deren erstes größeres, bekannteres Spiel. Also wegen der drei Teile wurden sie ja dann irgendwann von Microsoft angestellt und für die nächsten 15 Jahre versklavt. Aber ja, so per se, ne, First-Person-Shooter mit ein bisschen von Doom inspiriert, ein bisschen seinen eigenen Sachen. Aber ich würde auch sagen, was das Spiel interessant macht, sind eher die Sachen, die nicht von Doom inspiriert sind, generell.
Definitiv.
Ich muss gerade noch mal ganz kurz was ganz anderes reinwerfen.
Mach
ein Jahr später, 95, kam wahrscheinlich der am besten aussehende First-Person-Shooter der Welt.
Marathon 2.
William Shatners Tech War.
Der da auch den...
Es sieht so gut aus.
Hat der da auch das Lied gesungen? Welches Lied, was nochmals der gecovert hatte?
Bohemian Rhapsody hat er auf jeden Fall gecovert.
Ja, richtig, das
meinte. Der hat wahrscheinlich noch mehr gecovert, aber Bohemian Rhapsody war ganz schön schrecklich.
Ja.
Aber das sieht fantastisch aus hier mit so digitalisierten Sprites.
Er sieht so ein bisschen aus wie ein Mortal Kombat Shooter, ne?
Boah. Ja, 94 kam auch noch Rise of the Triathlons, meine ich. Das hatte auch so digitalisierte Sprites von echten Menschen, also das wird auch so ein bisschen...
Ja,
stimmt, das hat dann...
Ja, stimmt, das habe ich auch mal gespielt,
ja. Das Rise of the Triad hat dann ja irgendwann so ein Remake-Reboot-Ding ins Kirchens bekommen. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Publisher New Blood, die man heute für eigentlich fast alles kennt. Ne? Also die machen ja 1 Milliarde dieser etwas retro gestylten Shooter. Also auch Ultra Kill ist ja auch unter denen zum Beispiel.
Mhm.
Aber das Reboot ist scheiße, spielt das nicht. aber es war deren erstes Projekt und hat die so auf das Dings gebracht. Aber Marathon war ich frag jetzt mal so ganz direkt dich. Du bist ja schließlich hier, Boris.
Aha.
Warum sollte man den Marathon spielen?
Weil es die beste Geschichte in einem Retro-Shooter ist.
Ja, das ist keine Kunst, muss man dazu sagen. Aber.
Das ist halt richtig. Ja, nee, Marathon ist es schwer zu erklären, weil das wirklich so eine Sache ist, die muss man halt wirklich mal spielen selber, um wirklich den Appeal zu verstehen. Also ich würde mal so beginnen vielleicht. Mandalore Gaming ist ja ein großer Reviewer, den vielleicht viele Leute kennen würden. Der hat die Marathon-Serie gereviewt.
Ja.
Und das ist halt auch, was mich so auf die Serie gebracht hat.
Ja.
Und ich dachte halt...
Ich kannte die vorher auch nur so vom Namen her. Ich wusste, dass es die gibt.
Genau. Ich dachte halt, hört sich gar nicht ganz cool an, aber ich weiß nicht, ob ich das selber spielen möchte. Dann wurde halt auch noch das neue Marathon angekündigt. Da habe ich auch von Alternate Reality Game gehört, dass die irgendwie so... zusammenhängen und alles, dachte mir, okay, das ist ja kostenlos, spiele ich mal das Erste und die Erfahrung, das selber zu spielen, ist einfach so komplett anders, als man hören würde von einem YouTube-Video, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Also, die ganze Handlung des Spiels ist ja nur über Text-Terminals erzählt, aber also abgesehen vom Intro, das in der Anleitung drin ist. Und gut, ich meine, für damals ist das relativ normal. Also die meisten Spieler hatten irgendwelche Handlungen in den Intros. Hat ja Pathways into Darkness auch schon. Und den Rest kriegt man halt nur über diese Terminals mit, die man theoretisch komplett ignorieren kann. Ich glaube, man muss immer nur in jedem Level muss man, also man beendet Level, indem man das letzte Terminal nach einem bestimmten Zeitpunkt liest.
Und ja, und ich meine, du solltest schon gucken, was dein Ziel ist, ne?
Die helfen schon, ja. Also die sagen dir schon, wo man lang muss. Woanders kriegt man die Info auch nicht her. Wobei theoretisch könntest du halt einfach durch die Level laufen, bis du mit allem interagiert hast und alles gemacht hast. Also es ist nicht so kompliziert, dass man irgendwie sich die Level irgendwie versauen kann oder so oder groß irgendwo einschließen kann oder so ein Quark. Diese, also es ist kein 1994 Point-and-Click, es ist immer noch ein First-Person-Shooter.
Ja.
Aber per se, also die Struktur ist halt, man kommt in Level, kriegt am Anfang Terminal, das einem ein bisschen die Situation erklärt und was man machen muss. Und dann macht man das und dann geht man zum letzten Terminal und dann ist halt das Level vorbei. Und das ist so generell, wie das ganze Spiel abläuft. Also da passiert natürlich sehr viel zwischendurch und in diesen Terminals ist auch sehr viel drin und so. Aber nur um mal so die Grundstruktur dieses Spiels erklärt zu haben. Und wie gesagt, auf dem Weg logischerweise, Shooter, man erschießt sehr viele Sachen, meistens sehr viele Aliens, manchmal auch andere Dinge. Aber ja, und dabei hat das halt, ich sag mal, ich will nicht mal unbedingt im Vergleich, Doom hat auch relativ gutes Level-Design. Also die Levels sind halt teilweise sehr, sehr groß und kompliziert aufgebaut. Also labyrinthartig und sowas.
Genau. Mhm.
Man muss auf jeden Fall öfter mal auf die Karte gucken.
Ja, in der Tat, das Spiel hat eine Automap, wie man es ja nennen würde. So wie Doom es auch kennt, man kann ja einfach mit einem Key mal toggeln. Sieht man ja ganz gut einfach. Und im Vergleich auch zu den späteren Teilen derselben Serie, im Vergleich auch zu den meisten anderen Shooter, die ich hier gespielt habe, wie du eben schon gesagt hast, sehr labyrinthmäßig und auch sehr puzzle-fokussiert sind die Level im Marathon. Also die meisten Level, da gibt es ja eins sehr unbeliebtes, sagen wir mal so, namens Colony's Ship for Sale Cheap. So manche Leute kriegen da so das Bangen sausen, wenn die das hören. Aber genau.
Ich habe es gerade eben noch gespielt.
Ja, du bist gerade eben da gekommen. Also ich habe den ersten Teil durchgespielt, Boris hat alle drei durchgespielt und Michael kam gerade bis Colony's Ship for Sale Cheap. Ich sag immer Colony Sale, ich weiß nicht warum. ja, das ist auch so,
das ist schon keine Freude.
Ein Freund von mir drückt das aus mit, es ist das Level, das normale Menschen kennen. ja, das also nur um das ganz kurz zu erläutern, das Gimmick davon ist halt, dass man so Plattformen anheben und senken muss, um an einen bestimmten Teil zu kommen. Und die Schalter, das ist per se, finde ich, überhaupt nicht schlimm, das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Richtig.
Das Nervige daran ist, dass die Schalter über das ganze Level verteilt sind. Womit man das noch
einfach nur nervig
ein bisschen einfacher machen kann, ist, es gibt ja in dem Spiel Granatenspringen. Also wenn du die Granaten unter dich schießt, dann kannst du teilweise ein, zwei falsch eingestellte Plattformen noch überspringen. Das ist ganz praktisch. Aber per se ist es halt nervig, dass diese Plattformen, dass diese Schalter einfach. Also da sind zwei am Ende des Levels, zwei am Anfang und zwei in der Mitte. Und die wussten schon, was sie gemacht haben.
Und ja, also wären die Schalter alle in einem Raum, wäre das überhaupt kein Thema.
Ja, finde ich auch ziemlich cool.
Ein paar Minuten raus, gar kein Ding, aber war auch noch diese Gänge dazwischen so scheiß lang sind.
Ja. Man läuft schon ganz gut in dem Level. Ich habe ich gebe dir einen Tipp, Michael, was mir nämlich passiert ist, als ich dieses Level beendet ist. Ich habe die Plattform in die richtige Reihenfolge gebracht, bin dann ins nächste Level und bin dann gestorben. Jetzt ist das Problem, Marathon ist ein Spiel von 1994, das heißt, das speichert nicht, wenn man in ein neues Level kommt. Man kann nur in den Speicherstationen speichern. Ich hatte noch keine gefunden. Und mein letzter Speicherstand war, bevor ich die Plattform eingestellt hatte.
Ja, weil dazwischen den Schalter natürlich auch keine Speicherstation ist.
Genau, das heißt, du am besten, was ich dann beim nächsten Mal gemacht habe, ist, sobald ich einmal drüber gekommen bin ich nochmal zurück zu einer Speicherstation und dann so zur Sicherheit. Ja,
habe ich genauso gemacht.
Ist auf jeden Fall schlauer, ja. Aber
das ist schon echt ein garstiges Ding, was sie da gemacht haben. Also ich hatte vorher auch schon so ein paar Stellen, wo ich mir dachte, ja, das ist jetzt ein bisschen fummelig, ein bisschen nicht ganz klar, was ich jetzt eigentlich machen muss oder wann ich jetzt den richtigen Schalter gedrückt habe, dass ich weiter kann.
Ja.
Ne, da bin ich minutenlang rumgelaufen, bis ich gemerkt, oh, ich habe ja doch schon jetzt zwischendurch irgendwann den richtigen Schalter gedrückt, dass jetzt die Tür auf ist. So. Mhm. Also es hat schon so ein paar 1994 Design-Dinger.
Auf jeden Fall. Ich will auch nichts vorwegnehmen oder sowas, aber in Marathon 2 gibt es ein Dev-Terminal, ein verstecktes, und da entschuldigen die sich sogar spezifisch für Colony Ship for Sale Cheap.
Ja, das hat so ein bisschen was vom Bed of Chaos in Dark Souls und Miyazaki, der meint, war nicht so die gute Idee.
Nee, also das ist schon kein, also einfach die Distanz dazwischen, diese ewig langen Tunnel.
Ja,
also, warum?
Das ist schon ein bisschen Schikane, ja.
Mhm.
Ich würde ja, also das entschuldigt die Schikane logischerweise nicht. Was ich die zum, aber zumindest wesentlich, was die meiner Meinung nach wesentlich witziger macht, ist, dass ich die größtenteils als Teil der Handlung ansehen würde.
Ja.
Also ich würde nicht mal, wie gesagt, das macht es halt nicht besser, es ist trotzdem nervig, ne? Aber im Endeffekt, da müssen wir halt mal kurz über die Handlung am besten reden. Es ist ja so, dass es an Bord der Marathon spielt, logischerweise. Das ist ein Schiff, was aus dem, es ist aus Deimos gebaut, dem Mond.
Genau, ist der marsische Mond Deimos.
Genau, Mars hat ja so zwei Monde, die sind beide doch gleich hässlich. Sorry.
Ich hätte jetzt gedacht, der Titel kommt davon, dass da so viel rennen muss.
Ja, muss man auch. Also ist auf jeden Fall nicht falsch, ne? Also in der wahrscheinlich 2025er Fortsetzung spielt man ja als ein Runner. Also heißen die, also jetzt.
Ja, aber, und es gibt sogar eine Sekunde, um dich kurz zu unterbrechen.
Yeah.
Im Anleitungsmanual von Marathon 1, ganz im hintersten Feld, ganz am Ende, findet man eine kurze Erklärung von Bungie, was das der Kampf von Marathon war, also von geschichtlich in Griechenland vor, also 500 vor Christi oder sowas. Und da reden die halt auch darüber, weißt du, damals in dem Kampf, da mussten die Leute halt schnell agieren und ihre Gegner voraussehen und sowas. Und das kannst du auch im Spiel benutzen, diese Taktiken. Das finde ich sehr niedlich.
Ja, also die generell haben ja deren Spiele voll mit irgendwelchen griechischen Mythologie und Sagenkram und so. Also ich meine, ich hatte vorhin gesagt, Minotaur, ne? Ist jetzt nicht von indischer Mythologie beeinflusst. Und das zieht sich ja auch noch weiter, zieht sich ja weiter noch durch Halo und Destiny, dass die, die finden das eigentlich ganz cool, aber ist es ja auch, muss man dazu sagen, griechische Mythologie geht schon ziemlich ab. Aber naja, wie gesagt, man ist an Bord, man ist so ein wiederbelebter Cyborg, wenn ich mich recht entsinne, an Bord der Marathon, das so ein großes, wie gesagt, aus dem Mond gebautes Schiff ist, das über 1 Milliarde Jahre, naja, nicht ganz so viel, aber eine relativ lange Reise Richtung Tau Ceti ist es, glaube ich, das System ist, fliegt.
Ja.
Und jetzt ist aber leider die Kacke am Dampfen auf dem Schiff, weil irgendwelche Aliens da sind, alles kaputt machen und alle nerven. Und es geht alles so ein bisschen vor die Hunde. Und das Schiff, das 3 KIs hat, eine der 3 sagt dir dann, ey, Kollege, Lila heißt sie. Sie sagt dann, hier, mach mal die Sachen, die ich dir jetzt sage. Die 3. KI, Taiko, ich glaube, da sie sagt, dass sie nicht genau weiß, was mit ihm passiert ist. Und die 2. KI, Durandal, die ist ein bisschen am Rad am Drehen.
Nicht ganz, also noch Taiko nicht? Am Anfang des Spiels sogar tot. Also,
ach so, ey, die sagen, dass er tot ist, genau. Ja. Ja, richtig. Also, Spoiler, den haben sie es nicht ausgedacht, weil er weil es ihn nicht gibt. Ja, er kommt irgendwie noch vor. Es ergibt alles schon irgendwie Sinn. Man kann es sehen. Wie gesagt, diese ganze Handlung bekommt man nur über die Terminals mit. Es gibt auch in den Levels verschiedene Terminals, die man nicht lesen muss. Es gibt auch komische Optionale, für die man komische Platforming-Sequenzen machen muss. Ist es irgendwie im 2. oder im 3. Level schon, dieses berühmte Geld-White-Terminal heißt es?
Ich meine im 3., ja.
Ja, es muss, glaube ich, im 3. sein, weil man dafür das Sturmgewehr braucht.
Stichlich.
Und dafür muss man halt eine total beknackte Platforming-Sequenz machen. Das Spiel hat keine Sprungtaste ganz nebenbei.
Das macht das sehr merkwürdig teilweise.
Genau, und dieses Geld-White-Terminal ist halt komplett optional, aber das ist dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Seiten von einer Erzählung, die aber auch nicht zur Haupthandlung dazugehört, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also der Writer von diesen Spielen, Greg Kirkpatrick heißt der Mann, der hat eben gesagt, viele von den Terminalen im Marathon sind Filler, in dem Sinne, dass sie nicht direkt mit der eigentlichen Handlung zu tun haben, aber so ein bisschen die Interpretation lenken sollen. Also dieses Garrett White Terminal, das erzählt jetzt zum Beispiel die Geschichte über einen Kerkerbunken, irgendwie ein Typen im Gefängnis, der irgendwie so gesagt hat, ich war damals ein Kind, irgendwie unterwegs, hatte da einen Mobber in der Schule und da gibt's irgendwie Ratten und ich habe die Ratte zertreten, auch den Mobber zertreten, alles mögliche. Und Leute sagen halt daraus, aha, vielleicht reden die da über eine von den KIs der Marathon und so. Also so ein bisschen kann man das sehen.
Ja, relativ früh gibt's ja dieses Terminal über Türen. Und das sind ja irgendwie 3 Seiten, wo die Türen auf der Marathon erklärt werden. Und wo danach steht, Durandal macht die Türen auf und wieder zu. Manche von denen macht er automatisch auf, manche macht er auf, wenn man auf die Türtaste drückt. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat nicht so viel Spaß an Bord dieses Schiffs. Wenn der nur Türen öffnen muss.
Ja, ich meine, es ist besser, als wenn du die Türen öffnen müsstest, ne?
Ja, wenn ich jemand, dann würde ich immer dagegen knallen, ne? Das ist blöd.
Richtig.
Ja, ich glaube, das Spiel ist so 26 Level lang oder so, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Sowas in der Art,
ich würde sagen, so zwischen.
Das heißt, wie weit bin ich denn jetzt ungefähr? Bin ich jetzt ungefähr in der Mitte oder so?
Ja, so ziemlich genau in der Mitte, ja.
Ich meine schon, ja. Okay, also gut. Zwischen 7 und 10 oder 11 Stunden dauert es ungefähr, würde ich sagen, je nachdem, wie schnell, langsam und man ist oder wenn man mal an verschiedenen Stellen ein bisschen hängt. Aber ja, irgendwie sowas ist das ungefähr.
Okay.
Ja, also eigentlich eine relativ okaye Länge, gerade für so einen Shooter. Ich meine, wenn die länger werden, werden die meistens ein bisschen lästig.
Ja.
Aber ja, ich finde auch die Level sind ja schon stark variiert. Die machen komische Puzzle, was weiß ich nicht. Ich finde, das spielt sich auch ziemlich gut eigentlich. Jetzt nicht für 94. Ich finde, damals haben die Shooter schon extrem gut gespielt. Das ist überhaupt kein... das ist nicht irgendwie, dass das schlecht gealtert ist oder so, das meine ich gar nicht. Aber ich würde nicht mal sagen, dass so das Gameplay so das ist, was da dran der so das Interessanteste an dem Spiel ist. Also ich finde gerade, dass die Terminals, was darin geschrieben ist und so und die Handlung, die da im Hintergrund halt passiert, die man rein theoretisch komplett ignorieren kann, außer dass man halt eben auf den Terminals ab und zu auf die lustigen Bilder guckt, die sagen, wo man auf der Karte lang muss, würde ich eigentlich sagen, ist mit Abstand das Interessanteste und auch das Beredenswerteste an dem Spiel.
Ja, absolut. Also Bungie hat irgendwie so eine Geschichte an Schreibern, die so ein bisschen verrückt sind, ein paar verrückte Konzepte, die da wieder reinbringen. Also ja. Sogar heutzutage noch, wenn man sich Beta der Halo-Teile anguckt oder halt auch Destiny zum Teil, was da so in der Geschichte drin ist, dann merkt man schon, aha, Die haben Spaß dran, das zu schreiben. Und das geht sich halt, das geht auch bei Marathon so weiter.
Ja, beziehungsweise andersrum. Ja. Da hat's halt angefangen. Ja, wobei ich würde, also angefangen hat der bekloppte Wahnsinn natürlich bei Pathways into Darkness, was ja auch so eine, also Marathon ist so eine, wie sagt man das? Es ist schon eine Art Fortsetzung zu Pathways. Nicht so halb, also es ist basiert schon eindeutig darauf,
ja.
Aber das ist nicht irgendwie, dass man Pathways gespielt haben muss, um irgendwas bei Marathon zu verstehen. Und nur kurz im Hintergrund, also weil ich ja meinte, Pathways ist auch schon so ein bisschen bekloppt. Das fängt ja damit an, dass es, ich glaube, in den 80ern spielt es.
Sowas, ja.
Und ich glaube, Clinton ist gerade Präsident. Und dann heißt es, dass Aliens das Weiße Haus anrufen und sich da rein projizieren und sagen, ey, bei euch in Südamerika ist so eine Pyramide aufgetaucht, da schläft ein Gott drin und ist am Aufwachen, kümmert euch mal drum, wir kommen erst demnächst an, bis dahin müsst ihr den mal nochmal einschläfern. Und in dem ganzen Spiel geht man ja dann in diese Pyramide und findet die ganze Handlung kriegt man darüber erzählt, dass man mit den Toten in der Pyramide reden kann und die einem halt dann Sachen erzählen, teilweise auch komplett falsche Sachen. Also gerade, wann kam das raus? 93, 92? Für das ja eigentlich schon ziemlich abgespaced, was die Handlung und die ganzen Konzepte angeht.
Ja, also im Englischen würde man das ja einen Stealth-Sequel nennen. Ich weiß nicht, ob es ein gutes deutsches Term für gibt. Also quasi ein verstecktes Sequel.
Ja, richtig. Also es baut auf jeden Fall darauf auf. Es hat auch ein paar Konzepte, ein paar Namen davon benutzt. Ich glaube, ein großer Begriff taucht erst wieder in Marathon Infinity auf.
Welchen meinst du?
Der Name der Aliens, die das Weiße Haus anfangen. Oder kommt ja schon Durandal vor?
Der kommt schon in Durandal vor. Und technisch gesehen sind sie sogar auch schon im ersten Teil, wenn man gut genug hinguckt.
Ach so, ja. Ja, der ist auf jeden Fall, der ist also diese Aliens in Pathways, die nennen sich die Jaro, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und die sind das halt, die sagen, ey, da wacht der Gott auf, wir sind demnächst da, kümmert euch mal drum. Und ich glaube, das ist der erste Satz, der in Marathon fällt.
Also das ist halt so der Weg, wie die Story in Marathon erzählt wird. Es gibt halt so die oberflächliche, simple Story und dann gibt es halt die wahre Hintergrundgeschichte, die so ein bisschen verschwörungstheoretikmäßig erzählt wird. Das erste, was man liest, wenn man Marathon startet, ist halt der, wie nennt man das auf Deutsch? Wie auch immer.
Das ist ja dieser Satz, der eine Satz.
Genau, dieser Satz. Somewhere in the heavens, they are waiting, steht da immer. Und das ist halt, irgendwo im Himmel warten sie. Und es wird nie erläutert, worauf genau das sich bezieht. Wir wissen inzwischen, das sind die Yado. Weil die Yado, wie man über die Geschichte von Marathon, über geheime Terminale und alles Mögliche lernt, die Yado haben so ziemlich alles gesteuert, was jetzt bei uns der Menschheit passiert ist im Universum von Marathon. Die Geschichte, die startet so ungefähr im Jahr 2400 und das eigentliche Spiel startet so im Jahr 2700 ungefähr. Und alle technologischen Vorgänge und alles der Richtung haben halt von den Yado im Endeffekt. Und Marathon ist halt auch so ein lustiges Spiel, weil eins der Level, oder mehrere Level sogar, haben auf den Karten versteckten Text, den man einfach nicht sehen kann, außer wenn man die Karten einen Texteditor öffnet. Und eine dieser Karten hat halt den Text Yaro World Tau Ceti draufstehen. Und Tau Ceti ist halt das System, wo die Marathon eben hinfliegt. Und das halt das natürlich auch wieder zu Theorien führen und was auch immer. Was heißt das? Warum sind die Yaro bei Tau Ceti? Warum gehen wir jetzt nach Tau Ceti? Haben die das gesteuert oder nicht? Ne? Das ist so ein bisschen der Winkel, der mich so unfassbar fasziniert bei Marathon. Das ist alles so extrem offen und offen für Interpretation ist eben.
Ja. Aber ich finde es auch, wie gesagt, ich finde es ganz interessant, dass man das halt alles theoretisch komplett ignorieren kann. Die Sachen muss man halt überhaupt nicht herausfinden. Es gibt ja, ich sag mal, das Spiel ist relativ alt, das heißt, sehr viele Leute haben sich damit beschäftigt, mit dem ganzen Kram. Es gibt da auch schöne Fanseiten, die man da konsultieren kann. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, du hattest da noch eine, auf der sehr viel steht. Die können wir auch in der Episode hier in der Beschreibung verlinken.
Sehr gerne. Das ist die gute marathon.bungie.org/story. Das ist eine Seite, die nicht von Bungie selber ist, obwohl es Bungie im URL hat. Das ist von einem Mann namens Hamish Sinclair und der ist halt, der hat die Seite schon, was weiß ich, 1994, 95 geöffnet und die wird immer noch bis heute geupdatet und das ist halt mehr als einfach nur ein Wiki. Man findet natürlich unfassbar viele Informationen, alle Terminale drauf, aber auch extrem viel Diskussionen und offene halt einfach reden, wie Leute darüber, und historische Dokumente halt, wie Leute eben darüber geredet haben, die Story interpretieren. Weil eben so viel Marathon ist eben einfach so offen für Interpretation, dass es deutlich interessanter ist, einfach zu sehen, was Leute denken, was es bedeuten kann, statt halt wirklich einfach eine direkte Antwort zu sehen.
Ja, ich würde auch sagen, die meisten Sachen, wie du sagst, in dem Spiel sind relativ offen. Ich würde nicht sagen, das ist irgendwie für ganz viele Sachen die eine, also es geht nicht darum, die eine Interpretation zu finden oder so. Sondern eigentlich geht es eher darum, dass man darüber nachdenkt, was das alles sein könnte und also bedeuten könnte und dass man darüber mit anderen Leuten redet, inwiefern das man das interpretieren könnte. Also das finde ich wesentlich interessanter, als zu sagen, ja, hier, das ist, wie das zu lesen ist.
Definitiv.
Ja.
Du hast ja auch am Anfang von der Episode schon mal gesagt, man spielt als ein toter, neuer, wieder aufgewachter Cyborg. Das ist halt auch so eine Sache, die nie wirklich direkt gesagt wird. Das wird einfach nur durch ganz viele Terminale impliziert und du musst dir halt selber zusammenstücken, was das bedeutet und was da, wie das halt kommt, ne?
Ja.
Ja, aber ansonsten spielt sie es auch ganz gut neben der Story, muss ich ehrlich sagen. Also
ich auch, ja. Doch.
Natürlich wie Doom so ein bisschen, aber es hat da schon geile Innovationen. Also Maus-Aim, wie wir es ja heutzutage verstehen, wirklich mit hoch runter gucken mit der Maus. Das ist halt wirklich, Marathon war eins der ersten Spiele, die das so gemacht haben in der Form. Und das hast du schon ziemlich gut gemacht.
Ich glaube, es war das erste sogar. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich meine, das wäre das erste gewesen.
Ich weiß also, zumindest, ja.
In Doom geht's ja nicht.
Genau.
Da, man kennt das links-rechts gucken und dann funktioniert das halt alles so ungefähr. Also es ist schon, Doom spielt sich schon super, man braucht das natürlich nicht, das will ich jetzt gar nicht implizieren, aber das geht halt nicht.
Genau.
Also nach oben und nach unten, ja. Aber wie gesagt, das gibt's hier schon, was ich finde auch andere Sachen ganz interessant, dass es irgendwie so Sachen gibt wie alternative Feuermodi für Knarren und sowas. Wie gesagt, das Platforming findet halt auch über komische Physik statt. Also, dass die überhaupt
Das ist auch so, was mich sehr verwirrt hat, so von wegen, ich kann über Abgründe sprinten, was mir halt nicht klar war.
Genau. Richtig, ich muss halt auch erstmal rein, ja. Und es ist schon witzig, dass das überhaupt funktioniert und dass du irgendwie nicht sofort runterfällst. Ja. Die gerade wenn man sprintet, ist die Physik manchmal ein bisschen seltsam, aber per se funktioniert das alles so, wie es gedacht ist. Ich finde es auch noch, ich finde auch noch ein paar andere technische Sachen an dem Spiel total interessant. Das, ich finde zum Beispiel die Beleuchtung ziemlich gut. Also, das ist stellenweise relativ dunkel. Man kann auch teilweise Lichter aus- und anmachen, aber gerade wenn man dann in, zum Beispiel in so einen langen, dunklen Korridor reinschießt, beleuchtet das den ganzen extrem gut.
Ja.
Also dafür, dass das, dass man eigentlich denkt, so den ganzen Kram gab's damals noch nicht, ne? Also da ist schon sehr viel drin und ich finde, das macht das Spiel auch sehr atmosphärisch generell. Ich finde auch die, die Musik trägt dazu Musik, extrem ja. viel bei, ja. Die ist großartig.
Die ist super.
Also, das, ich weiß gar nicht, wer war der Komponist des ersten Teils?
Das ist Alex Seropian, der sogar der Gründer von Bungie ist, was ja. ziemlich cool ist.
Richtig, genau, der war das. Okay. Cool. Die beiden Halo-Komponisten, die waren hier noch nicht bei denen. Das ist gerade in einem Fall sehr gut, weil der einer von denen ein riesen Arschloch ist. Aber wie gesagt, die kamen erst später dazu und dann war das ja eigentlich erst so das. Also das war, also Halo, wie gesagt, ist ja so das, wodurch die richtig bekannt wurden und wo man dann auch sagte, ja, deren Spieler haben immer sehr gute Musik, aber die Marathons-Musik schon ziemlich super. Cool. Also
Ich finde die auch sehr, sehr unaufgeregt schön. Also, ne, du bist ja die ganze Zeit da am Rennen und Ballern und Morden und hast ja diese atmosphärische Hintergrundmusik. Das ist schon ganz geil.
Ja. Ja, genau, das ist nicht irgendwie, das meine ich auch gar nicht, dass ich das so rum schlecht fände, aber das ist ja nicht so richtige Kampfmusik oder sowas, genau, das ist schon
richtig,
so.
Richtig. Das ist halt so ein bisschen, also vieles an dem Spiel finde ich wenig intuitiv und die Musikauswahl genauso. Ja. Aber das ist super. Das ist wunderbar.
Also. Intuitiv würde ich auch nicht sagen. Nee, aber die ist schon sehr gut. Ja. Also ist nicht das, was ich sagen würde, was so ein Spiel als Musik hätte. Nee.
Ja.
Aber in dem Moment, in dem du es dann spielst und das hörst im Spiel, denkst du, oh ja, doch, das passt eigentlich ziemlich gut. Also das ist schon sehr schlau.
Ja, die Atmosphäre ist einfach super stark in Marathon 1. Vor allem auch die Grafik, die ist sehr stilisiert, kann man sagen, sehr comic-mäßig. Mhm. Weil halt, das ist natürlich 2D Sprites, ne? Das ist halt ein Doom-Klon von 94. Deswegen haben wir keine 3D-Modelle wirklich, außer halt den Levels selbst. Deswegen alles sehr stilisiert. Und auch die Soundeffekte sind sehr cartoonisch, kann man sagen. Sehr peng-peng. Aber das funktioniert halt alles. Es hört sich alles irgendwie passend an.
Ich finde es sehr schön, dass es einen, also die meisten Soundeffekte sind entweder aus irgendwelchen Sound-Libraries oder selbst gemacht, aber ich finde es sehr schön, dass es einen Sound zumindest aus Pathways into Darkness gibt. Wenn man mit einer bestimmten Waffe Gegner killt, dann machen die immer so ein bestimmtes Geräusch aus Pathways. Okay. Ich glaube, du hast es noch nicht, es ist sehr witzig.
Es ist fantastisch,
Aber nee, wie du sagst, die Gegner, die sehen alle so ein bisschen lustig aus, teilweise. Also jetzt nicht nur die Designs, aber halt so die Sprites an sich. Weil das so ein bisschen, weil es halt so schon stilisiert ist, so ein bisschen comicartig.
Ja.
Wie du sagst, die Knarren, die machen halt so piu, puh, teilweise, ne? Es ist schon ein bisschen
ich
lustig.
Ich finde, dieser Grafikstil mit dem Monster-Design, das hebt sich schon ganz schön ab von dem, was damals aktuell war.
Auf jeden Fall.
Mag vielleicht dran sein, dass es auf dem Mac lief. Weiß nicht, vielleicht ist der technisch ein bisschen anders, dass man da andere Sachen machen konnte. Aber wenn du das jetzt so mit dem typischen Doom oder Duke Nukem-Gegner vergleichst, das sieht schon sehr anders aus.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ich sag mal, da ist ja schon relativ viel Gedanken in diese ganzen Gegner und so reingeflossen, insofern, das erfährt man ja aus Terminals und so, was es mit den ganzen Gegnertypen auf sich hat, dass das alles irgendwie, also die sind alle irgendwie relativ cool in die Story reingeschrieben, deren Verhaltensweise ist auch teilweise in der Story irgendwie begründet. Ich erinnere mich daran, das war gestern, da sind wir nochmal kurz ein paar Sachen durchgegangen, Michael, und du hattest mit so einem Terminal interagiert. Und zwischen dir und dem Terminal stand noch so ein Typ, der hat sich aber komplett ignoriert, weil der nur dieses Terminal lesen will. Und
das ist verständlich.
Genau, und so verhalten wird halt über die, auch über die Story erklärt, das ist ziemlich cool. Und ist auch wieder sowas, was nicht explizit gesagt wird, aber was halt schon stark angedeutet wird, warum interessieren sich diese einen Typen für Terminals und so Sachen.
Genau. Und ich muss auch sagen, diese Gegner, die Terminale lesen, das sind so lustige Cyborgs, die schweben. Das ist so eine meiner absoluten Lieblings-Alien-Dassen in irgendwelchen Medien oder Kunstwerken oder wie auch immer man es nennen möchte. Das sind die Svith, heißen die. Das schreibt man S-Apostroph-PHT, weil alle Aliens im Radus einfach absolut fantastische Namen haben. Und ich liebe es einfach. Alle Apostroph haben.
Es gibt ja die Pfor, die Svith, die Jaro oder Jaro, wie man es mal aussprechen will. Ich weiß gar nicht, was sind diese fliegenden Typen? diese blöden Käfer, zählen die einfach zu den Pfor dazu?
Die zählen einfach zu den Pfor. Ich weiß nicht, ob wir einen Namen haben.
Was sind denn das für komische Predator-Köpfe, die da einen anspringen und explodieren?
Ach Gott, das sind auch welche von den Pfor. Ich weiß, die haben, glaube ich, auch einen eigenen Namen.
Die erinnert mich immer an den Kopf vom Predator.
Ich weiß nicht warum. Ja, doch.
Irgendwie sowas wie diese Dreadlocks hinten dran. Weiß nicht, vielleicht sollen das Beine sein, ich weiß es nicht genau.
Ja, sind so explodierende Facehugger praktisch.
Ja.
Die sind ganz witzig, ja. Also es hat auch schon relativ viele verschiedene Gegner. Klar, natürlich macht das den alten Trick, wenn du einen Gegner anders anmalst, ist der ein bisschen anders, ne? Ja. Macht ja Halo dann später auch.
Funktioniert halt.
Wobei ich es ganz cool finde, dass das in sowohl in Halo als auch in Marathon auch anderes KI-Verhalten mit sich bringt. Also zum Beispiel die normalen Standard-grünen Typen, die laufen halt auf dich zu und hauen und sterben in zwei Schüssen oder einem Schlag. Der Schlag macht übrigens auch ein sehr gutes Geräusch. So ein Bud Spencer-Schlag. Aber dann gibt's halt die Roten, die haben Projektile, gibt ein bisschen stärkere, gibt welche mit Zielsuchprojektilen, bestimmte Gegner und so Kram. Also diese Recolor der Gegner sind nicht einfach nur, dass die mehr leben und mehr Schaden machen, sondern sind tatsächlich irgendwelche, also die bedeuten immer irgendwas und sind für irgendwelche, sind halt immer Indizien für irgendwelche für ein bestimmtes KI-Verhalten.
Ja, genau. Und Marathon hat halt auch so ein paar Eigenheiten, die halt zum Teil aus wegen des Alters halt sind, aber zum Teil auch heutzutage noch ziemlich cool sind. Das eine, woran ich immer denken muss, ist eben in Marathon der Schaden deines Nahkampfangriffs, was eine eigene Waffe ist und kein dedizierter Knopf wie in modernen Spielen, der ist abhängig davon, wie schnell du dennst. Also wenn du auf den Gegner zusplittest, der einmal haust, explodiert der einfach. Das ist absolut fantastisch.
Ja, das ist mir am Anfang passiert, wo ich sehr verschwenderisch mit der Munition umging, wo mir irgendwann die Munition ausging, ich glaube, weiß nicht, relativ früh in irgendeinem Level, und deswegen musste ich dann erstmal eine Zeit lang durch die Gegend laufen und immer auf Leute zulaufen, die hauen, mich wieder schnell um 180 Grad drehen, dann wieder auf die zulaufen und die wieder boxen. Gerade wenn man halt nur gegen Nahkampfgegner kämpft, funktioniert das sogar relativ gut. Also das Spiel hat fast keine Hitscan-Angriffe. Ich glaube, es hat so einen oder zwei Gegnertypen, die halt auch so ein Sturmgewehr haben. Ja. Die können das aber auch nur benutzen, wenn sie nah genug an dir dran sind.
Genau.
Alles andere in dem Spiel ist, also es gibt ein, zwei Zielsuchprojektile, aber alle Projektile, denen kann man halt ausweichen.
Ja.
Deswegen, es gibt bestimmt, also das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber ich behaupte das einfach mal, es gibt bestimmt eine Marathon-Community, die so Speedruns und so Kram macht, wo man nur die Fäuste benutzen darf.
Das ist ein guter Punkt, muss man mal nachgucken, ja.
Ja.
Eine Sache, die sie auch so sehr wahrscheinlich altersbedingt so ist, ist halt das Nachladen. Marathon im Vergleich zu Doom hat halt ein Magazin und man kann halt Muni ausgehen, aber man hat keinen manuellen Nachladeknopf. Man muss halt wirklich, also man ladet automatisch nach, wenn man keine Munition mehr im Magazin hat. Und das ist halt schon altümlich in dem Sinne. Heutzutage wird man das nicht mehr so machen. Aber es hat auch einen starken Appeal. Und es hat auch Sinn Gameplay-weise. Einfach weil, wenn man in ein Gefecht reingeht ohne Munition oder mit nur einem Schuss in dem Magazin, dann muss man halt nachladen im Gefecht selbst. Deswegen ist eine Entscheidung. Schießt du jetzt davor deine Muni weg, verschwendest du die einfach oder gehst du lieber in den Kampf rein mit mehr Muni?
Ja, ich finde...
Zumal es damals, glaube ich, auch nicht so typisch war, dass du überhaupt nachladen musst, ne?
Ja, richtig. Also
wenn ich jetzt überlege, sowas wie Doom, klar, die Schrotflinte musst du nachladen, aber die normalen anderen Waffen, die sind meistens, glaube ich, ohne Nachladen.
Ja, die sind alle, aber bei der Schrotflinte ist das auch eher so ein Feuerraten-Ding, also die lässt halt nach jedem Schuss nach, deswegen würde ich auch eher sagen, dass das nicht mal unbedingt so ist, sondern eher, du kannst halt nur so und so oft schießen, ne? Ja.
Ja.
Schon
ganz interessant.
In Pathways gab's das, meine ich, auch schon. Und da war das auch so, das ist hier in Marathon auch so, dass zum Beispiel bestimmte Gegner werden halt schneller auf dich aufmerksam, wenn du schießt, also aus größeren Entfernungen. Und das war in Pathways dann auch schon die Frage, willst du jetzt überhaupt schießen? Weil es könnte halt sein, dass sich dann zu viele Gegner gleichzeitig sehen oder riskierst du das? Also ich finde nicht irgendwie, dass das so eine Riesenentscheidung ist die ganze Zeit oder so, aber das ist einfach nur was Nettes, worüber man nachdenken muss, was irgendwie was obendrauf zu allem anderen noch irgendwie einen ganz netten, einfach so ein ganz netter Aspekt des Spiels ist. Das ist nicht irgendwie, dass das unbedingt so groß darum designt ist, dass man dauernd aus jedem Kampf mit einer Kugel oder so rausgeht und dann große Entscheidungen treffen muss. Aber es ist einfach irgendwie was Cooles, worauf man achten muss.
Ja, was da auch drin ist, was vielleicht damals auch noch nicht so Standard war, mit diesen Zivilisten, die da noch rumlaufen.
Ja.
Die du verteidigen sollst.
Die heißen die Barbs. Das ist kurz für Born on Board, weil die einfach in der Story her alle auf dem Marathon geboren wurden.
Ja, das sind die Barbs. Ah. Die sind schlimm. Ja.
Die sind super schlimm. Die stehen ständig im Weg, die Wichser.
Genau. Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du zu viel davon sterben lässt oder selber umbringst, aber ich glaube, damals war das noch nicht so normal, dass du da Leute zu beschützen hattest, die du besser nicht umbringen sollst.
Ja. Genau. In der ersten Mission, wo sie auftauchen, sagt Lila einem ja auch direkt, ey, hier, rette die mal bitte. Versuch mal, dass so viele von denen überleben wie möglich. Die sterben auch sehr schnell. Die laufen auch gerne zwischen den Gegnern und deine Knarren. teilweise, was auch sehr witzig ist, ist, die blockieren auch gerne Wege. In dem Fall ist das immer witzig, weil man denen einfach eine verpassen kann mit den Fäusten, während man nicht sprintet. Und dann laufen die normalerweise weg.
Okay.
Also falls je einen Freund oder also auch diese, es gibt ja auch diese diese Bots, die rumballern, die auf deiner Seite sind, falls je einer von denen einen Weg blockiert, einfach mal im Stillstand den eine verpassen, dann also wenig Schaden wie möglich macht. Normalerweise scheucht die das auf.
Ja, die nerven schon derb.
Die sind schon witzig und ich meine, die sagen ja immer, die haben ja ihren berühmten Satz, they're everywhere.
They're everywhere.
Und das stimmt halt auch. Die irgendwie, wenn du durch ein Level läufst, sind halt auch überall Gegner. Also kann man nichts gegen sagen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, Michael, aber später, vielleicht ein kleiner Spoiler, es gibt auch so tarnende Gegner-Bobs, also Studierende, die laufen auf die zu und platzen da einfach und machen sehr viel Schaden.
Achso, die hatte ich noch nicht. Ja, die hatte ich noch nicht. Achso. Ja, das ist lustig, aber
extrem witzig.
Aber Stichwort Spoiler, haut doch ruhig die Spoiler raus, das Ding ist 30 Jahre alt.
Alles klar.
Also, okay, ja. Also ich habe da gar kein Problem mehr mit, aber ich würde sagen, können wir ruhig alles raushauen. Ich möchte noch mal ganz kurz was zum Gameplay einwerfen. Ich habe ja jetzt aus Gründen, dass ich will noch, bis wir hier aufnehmen, so viel vom Spiel sehen, wie ich schaffe, habe ich den Schwierigkeitsgrad runtergedreht.
Okay, ja.
Soweit es geht.
Ja,
ich habe auf normal angefangen, das war schon ein bisschen Herausforderung, durch jetzt mal schon mal gestorben.
Ja.
Und jetzt heißt es mal auf den niedrigsten gestellt, der heißt gleich Kindergarten. Und das ist schon ziemlich einfach. Also gibt immer noch Situationen, wo man mal sterben kann. Besonders wenn man vom Fahrstuhl zerquetscht wird. es gibt auch ein paar extrem garstige Stellen, ne? Wo du in so einen Fahrstuhl hochfahren musst und abspringen musst, bevor er dich an der Decke zerquetscht. Auch sehr freundlich. Aber ich finde, das ist dann auf jeden Fall super spielbar, ohne viel Frust. Dann kommt der Frust halt nur von komischen Schalterrätseln und so Kram. Aber also wer da jetzt vielleicht sich angesprochen fühlt von die Story ist so geil, ist aber eigentlich nicht so toll in First-Person-Shootern, dreht den Schwierigkeitsgrad runter, macht immer noch Spaß, ist immer noch so ein bisschen, klein bisschen herausfordernd, aber man kommt gut durch.
Ja.
Also Kann ich durchaus empfehlen.
Ich finde das auch, über das Spiel wird teilweise immer so ein bisschen geredet, als wäre das so total überkompliziert und so. Ich finde, durch das Spiel durchzukommen, geht eigentlich in fast jedem Level ziemlich einfach. Also man findet meistens schon relativ gut, wo es lang geht und so. Ja. Also das ist so generell diese was ich ein bisschen schwierig finde, wie gerne über Spiele aus den 90ern gerade geredet wird, ist, dass die ja alle so obskuren Blödsinn hätten und sowas. Bei manchen stimmt das, aber ganz oft hat man diesen Schwachsinn eher in so Point-and-Click-Spielen, wo man das dann eh nachguckt. In ganz vielen Spielen aus den 90ern gibt's sowas überhaupt nicht. Also da gibt's dann vielleicht ein, zwei total seltsame Level, aber das ein, zwei nervige Level hast du in Spielen aus den 2020ern auch noch. Ich finde gerade vor so Spielen, man sollte nicht so viel Angst davor haben. Die sind alle wesentlich netter, als man denkt.
Ja.
Ja, hier ist halt vieles nicht so offensichtlich. Mhm. Du hast halt kein Tutorial. Du hast mir auch erstmal noch gesagt, ja, hier, mach mal hier noch ein paar Sachen. Ich habe auch die Karte nicht direkt gefunden.
Ja.
Und all so Sachen. Da muss man vielleicht erstmal ein bisschen gucken, wie man da am besten ein bisschen die Optionen durchgucken. Aber prinzipiell sollte einen das nicht abhalten. Und wie gesagt, ich hatte auch schon so ein paar Stellen, wo ich dann ein paar Minuten doof rumgelaufen bin, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht.
Ja.
Habe ich halt irgendwo einen Schalter übersehen. Ja, dann drückst du den und dann gehst du nochmal zu dieser Tür, wo es wahrscheinlich weitergeht und dann findest du es. Ne, das hatte ich ein paar Mal, wo ich dann plötzlich so, warum ist jetzt diese Tür auf? Was habe ich getan?
Ja, richtig.
Das passiert halt schon mal, aber ja, es ist nichts Katastrophales, dauert es halt 5 Minuten länger.
Ja, und gerade was das Schalter angeht, man kann halt auch auf der Karte, sieht man immer, wenn so, wenn man an einem Schalter, wenn man, also die Karte wird ja aufgedeckt, wenn man an die Orte läuft, und Schalter sieht man halt eigentlich fast immer, weil die so kleine Löcher in der Karte sind. Also klar, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was man tun soll, einfach mal an alle diese kleinen Löcher in der Karte nachschauen, was da drin ist, und irgendwie funktioniert es eigentlich immer. Ich hatte bei einem Level habe ich irgendwie 10 Sekunden von einem YouTube-Video geschaut, um mir sicher zu sein, wo es lang geht, und alles andere habe ich einfach so gespielt.
Ja,
es gibt so allem Guides und Karten, alles auf dem Internet. Richtig, also wenn man wirklich irgendwo festhängt,
es ist kein Hexenwerk.
Ja, es ist also, auch mehr von nicht Hexen.
Genau, aber ja, jetzt halt dieses Schalterrätsel, wo ich da dran bin. Da ist dann auch ganz genau klar, was du eigentlich machen sollst. Also zumindest, wenn du dann bei den letzten Schaltern angekommen bist.
Ja, dann merkst du es, genau.
Ich habe halt in dem Fall auch erst nicht begriffen, dass du, wenn du den Schalter noch am betätigst, du ja diese Plattform stoppen kannst.
Genau, ja.
Ne, ich dachte, okay, der fällt jetzt rauf und wieder runter. Was mache ich jetzt damit? Okay, dann kam ich zum letzten Mal, habe ich aus Versehen noch mal einen Schalter gedrückt. Aha, ich kann die Dinger stoppen. Und dann war mir schon klar, ich muss jetzt wieder den ganzen Scheißweg zurückrennen.
Ja.
Und ich meine, dann ist der Vorteil, da ist eh schon alles tot, da muss ich halt nur laufen. Das dauert halt ein bisschen, aber ist frustig und nervig, aber das ist jetzt nichts, was dich davon abhält, das Spiel durchzuspielen.
Nee, also das Level ist auch nicht irgendwie kompliziert oder so, das ist halt einfach nur ein bisschen...
Einfach nur doof.
Ja,
zu sagen, dass immer der Fall ist, wäre auch übertrieben, aber man kann natürlich interpretieren, dass es halt eine Ludonarrative ist, das ein bisschen nervig und frustrierend sein soll. Weil so gerade im hinteren Teil des Spiels übernimmt ja Durendal, eine der anderen KIs, quasi für Lila als dein Missionsgeber. Und Durendal, der ist halt, was in der Story Rampant genannt wird, also wild oder wahnsinnig auf Deutsch. Und das bedeutet halt, dass er ziemlich viel Spaß hat am Leben und ziemlich gerne mit dir irgendeinen Blödsinn macht und dich in unschöne Situationen bringt. Also kann man schon mal so sehen, dass, das ist ein bisschen Frustration, es soll da schon sein, das ist schon so gedacht.
Ja, ist halt ein bisschen übers Ziel hinaus vielleicht, aber
in dem Level passiert. Wahrscheinlich schon, da hätte er einfach die Terminals an eine Stelle stecken können, der gute Durandal, aber per se, gerade wenn, also er das äußert sich vor allen Dingen darüber, dass er dich teilweise an bestimmte Orte teleportiert oder dass er bestimmte Türen nicht aufmacht oder so oder irgend so ein Quark, wo er dann sagt, nö. Oder dass er dir mal, ich glaube an der einen Stelle ist das, wo er dir, also ich glaube es ist das Sauerstofflevel, wo man das Also wo man den Sauerstoff, wo der einem ausgeht, wo man das Dings nicht benutzen kann, das Sturmgewehr.
Genau.
Ich glaube, so einen richtigen Grund dafür gibt's auch nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur Durandal, der dir das halt irgendwie nicht erlaubt.
Ja, das ist G4 Sunbathing. Das ist mein Lieblings- oder mein meistgehasstes Level-Spiel, muss ich ehrlich sagen. Noch mehr als Call Me Shit for Sale Cheap. Also.
Ja.
Das ist auch das einzige Level...
Ja? Nee, ich wollte gerade sagen, das ist der Level, wo ich halt rumgelaufen bin und ich wusste, warum geht die Tür jetzt nicht auf, wo ich dann später da stand. Warum ist die Tür jetzt offen?
Genau, ja.
Genau. Ja, die Sache ist halt in dem Level, in das ganze Spiel über hat man unter seinen Lebensleisten eine Sauerstoffleiste, also wirklich das ganze Spiel über, und das einzige Level, wo die aufgebraucht wird, ist halt das und nirgendwo sonst, was sehr unterhaltsam ist.
Ja, und
was aber auch nicht so schlimm ist, wie es klingt. Nee, also du hast das dauert relativ lange und du hast genug Aufladestationen. Also das hat's mir jetzt nicht versaut.
Nee, das ist einfach so. Ne? Ich bin auch in dem Level einfach ein paar Minuten, also nicht ein paar Minuten, ein bisschen länger, immer einfach im Kreis gelaufen und hab versucht, jeden Schalter, den ich finden konnte, zu aktivieren und irgendwann waren es halt alle richtigen.
Jo.
Richtig.
Das ist nicht mein Lieblingslevel, also aber es ist schon,
ein bisschen nervig.
Es ist aber nicht schlimm, also ich fand es in Ordnung.
Na, ich meine, es ist halt klar, relativ schnell, wo du hin musst.
Ja.
Und das ist klar, da ist eine Tür zu. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich irgendeinen Schalter.
Ja.
So, dann suchst du den halt. Naja.
Genau, dann findest du einen Schalter, den kannst du nicht aktivieren. Und falls du es irgendwie hinkriegst, kannst du dir merken, wo der war, und dann findest du irgendwann, also ich glaube, man muss die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Das Gute ist, man kann es nicht irgendwie verhauen. Also man kann nicht irgendwie, die werden nicht alle deaktiviert, wenn man einmal den falschen drückt. Man muss einfach nur einmal alle in der richtigen Reihenfolge drücken.
Mhm.
Ist also.
Ja, und dann musst du halt ein bisschen rumprobieren.
Genau, ist eigentlich ist halt einfach
nervig, weil der Level und, groß ist, aber.
Genau, laufen und drücken, aber das war. Und ab und zu mal wieder Ausdauer auffüllen. Und am besten, nicht Ausdauer, Luft auffüllen, Sauerstoff. Am besten nicht sterben dabei, genau.
Ich muss sagen, zum Level-Design, ich weiß, ich hab's noch nicht gespielt, in Marathon 2 vor allem, aber auch Infinity zum Teil, sind das sehr unterschiedlich. Also 2 hat deutlich offeneres Level-Design als Infinity, als 1 meine ich natürlich.
Okay. Mhm.
Eins ist halt, wie wir gesagt haben, sehr labyrinth, sehr puzzlemäßig. 2 ist ja schon typischer für einen Ego-Shooter, kann man sagen.
Okay.
Das ist schon so ein bisschen Halo-mäßig.
Nicht ganz so langsam.
Aber ich meine so von der Größe der Level, von der Offenheit.
Ja.
Ja, aber gibt halt Sinn, ne? Du musst halt mehr laufen. Heißt halt so.
Auf jeden.
Ja.
Macht schon Sinn. Na, Marathon 2 bringt auch so die beste Shotgun in einem Ego-Shooter mit unter. Das ist halt eine Shotgun zum Nachladen, da tust du sie einmal so drehen, wirklich so, wie ich auch einen Schwarzenegger, so mal kurz drehen in einer Hand. Und das Geile ist, du findest halt eine zweite irgendwann, hast halt 2 Shotguns auf einmal, die du beide so drehst nach jedem Schuss, und das ist halt unfassbar genießbar.
Ja, das ist schon ziemlich cool. Wie gesagt, eine Schrotflinte gibt es ja jetzt nicht, was ein bisschen überraschend ist, aber die waren halt noch nicht so groß, ne? Ich meine, in Doom 1 gab es auch nur die normale Schrotflinte.
Genau.
Also Doom 2 und Marathon 2 eigentlich beide dadurch ausgezeichnet, dass die Schrotflinte viel zu cool ist und cooler ist als alle anderen Waffen.
Ja.
Was kann man jetzt als gerne auch als Negativum interpretieren? Gerade bei Doom würde ich das.
Ja, ich hab doch nicht mal von 2 und Infinity gespielt, deswegen will ich nicht lange drüber reden, aber ich bin absolut kein Fan von 2, muss ich ehrlich sagen. Ich finde halt, das ganze Worldbuilding ist quasi 1 gemacht und 2 baut halt nur ein bisschen da quasi drauf auf, ohne wirklich sehr viel seine eigene Geschichte beizutragen. Und halt, ansonsten, 2 ist einfach deutlich weniger interessant als 1. 1 ist halt ein sehr autormäßiges Spiel, in dem es alles halt sehr schlüssig ist und sehr absichtlich ist. Während 2 sich halt deutlich freundlicher anfühlt und sehr viel standardmäßiger als ein gewöhnliches. Also als man das nur 1 in dem Fall, ne?
Ja, also und alles 2, ein bisschen netter, bisschen mehr firmenmäßig designt als, als künstlertechnisch, ja.
Ja, und 2 hat natürlich auch die fantastische Entscheidung, dass 2 einfach keine Musik mehr hat, außer dem Title Screen.
Okay. Ja. Ja, genau. Okay. Erzähl das mal irgendwie einem Menschen, sagst du jemanden, der kennt jetzt so, der hat so Halo 1 und 2 gespielt, ne? Dann sagst du, ey, du sollst mal die Spiele davor spielen, die haben übrigens keine Musik. Dann denk ich dann so, hey, bist du besoffen?
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, das hat alles nur diesen sehr, also vor allem für die Zeit sehr guten ambienten Sound. Aber die Musik haben sie komplett rausgenommen, bis auf das Menüthema. Ich kenne das aus Infinity gerade nicht. Aber das in Marathon Durandal ist zumindest sehr gut.
Das in Durandal ist so rockig und das in Infinity so cyber-techno-mäßig. Das ist beides ziemlich total sein, ne?
Aber ansonsten ist halt überhaupt keine Musik in den Spielen drin. Und was halt gerade schade ist, weil wir gerade auch vorhin drüber geredet hatten, die Musik im Teil 1 ist schon sehr gut.
Ja. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Bands, die die Musik für Durandal und Infinity gemacht haben, heißt The Power of 7. Und das ist halt eine Band, die von Bungie gegründet wurde. Und wenn man sich von Bungie auskennt, weiß man, die Zahl 7 ist halt überall. Und es hat halt auch schon mit Marathon 1 angefangen. Die Zahl 7 findet man wirklich in jedem Terminal irgendwo. Und man kann natürlich interpretieren, was es bedeutet, wofür die Zahl 7 steht, wo man eigene Theorien. Aber im Endeffekt weiß es natürlich keiner, was halt auch das Schöne daran ist.
Ja.
Aber es ist halt echt cool zu sehen, zum Teil, wie Marathon so ein bisschen Vermächtnis über Bungie und über die Videospielbranche im generellen so im größten Sinne ausgeübt hat.
Ja. Also, wie du sagst, die ich weiß gar nicht, wie es in Pathways ist, aber ansonsten in jedem Spiel danach taucht die 7 immer irgendwo auf. Also auch jetzt in Halo zum Beispiel, der Protagonist hat sie im Namen, der der die Haupt-KI, auf die man trifft im Verlauf des Spiels, ist die, ist glaube ich, 7x7 ist deren Nummer, also 7x7x7 ist es.
Genau.
Genau, also die, das ist nicht irgendein Quatsch, den irgendwer da reingelesen hat, weil man ein bisschen zu viel reinlesen wollte. Das taucht schon die ganze Zeit auf. Auf deren Website ist die 7 einfach komplett sinnlos am Ende der URL nochmal dran.
Genau.
Du musst die auch überhaupt nicht eingeben und so. Also die taucht da die ganze Zeit auf. Dieser, der Satz, was, somewhere in the heavens they are waiting, 7 Wörter.
Genau.
Die in Destiny die Hauptthemen von Licht und Dunkelheit haben 7 Noten, also 7 Töne. Das ist alles schon Absicht. Also ja, das ist nicht irgendwie, also man wahrscheinlich ist es dann an manchen Stellen wieder Zufall. Aber das passiert halt so, ne, weil das eine Zahl ist, die öfter mal auftaucht. Aber per se ist das schon Absicht, dass die überall irgendwo drin steckt.
Auf jeden Fall. Und das andere Symbol, das Marathon hat, ist eben das Marathon-Symbol. Das ist ja ganz ikonisch. Das ist ein Kreis mit einem kleineren Kreis mit einem Strich unten dran.
Ja. Und genau, das ist auch überall auf den Fässern auf dem Marathon und so.
Genau, und in Halo ist das auch überall. Also, da gibt es den Captain Keys auf der Pillar of Autumn, und der hat das Marathon-Symbol auf seiner Brust, also auf so einer Plakette oder sowas.
Ja, weil das Symbol der Pillar of Autumn, also dieses Schiffs am Anfang, ist auch das Marathon-Symbol ist.
Ja, und sogar auf der Boxart für Halo 1. Der Titel Halo, der hat halt unten so eine kleine Placke. Und in der Mitte von dieser kleinen Placke ist halt das Marathon-Symbol, das ist halt wirklich überall. Und auch, wie du erwähnt hast, Guilty Spark 343, die Haupt-KI, hat halt das Marathon-Symbol in seinem Auge drin. Also man findet es halt wirklich überall wieder.
Es ist glaube ich, auch so ein bisschen wie mit der 7, das ist halt einfach so simpel, dass das sowieso überall auftaucht. Aber irgendwann wirst du halt bekloppt. Dann irgendwann siehst du das halt einfach überall. Wenn du genug über diese Spiele liest, siehst du irgendwann überall die 7 in allem drin und siehst überall das Marathon-Symbol, das irgendwo versteckt ist.
Genau. Und auch eine andere Anspielung, eine größere vielleicht sogar, ist halt, Durandal ist die Haupt-KI in den Marathon-Spielen. Und Durandal ist halt der Name von dem Schwert von Roland, das einer von Karl des Großens Männern war, meine ich.
Ja, ja.
Und Durandal ist halt ein geschichtlich ein wichtiges Schwert, das wird auch öfters angespielt. Also die Story von Marathon, die spiegelt und benutzt halt literarisch so ein bisschen die Geschichte von Roland als Basis, kann man so ein bisschen interpretieren. Und Cortana aus Halo ist halt auch benannt nach einem wichtigen historischen Schwert.
Ja,
genau. Und es gibt halt auch,
glaube ich, so ein Richtschwert war das, meine ich. Ich weiß aber gerade nicht von wem.
Genau, irgendwie sowas, ja, irgendwie zum Königsernennung oder sowas war das, meine ich.
Ja, genau, das war dieses Schwert mit der stumpfen Spitze, weil das nicht dafür da war, um Krieg zu führen oder sowas.
Ja, genau. Und, was wollte ich sagen? Was ich auch noch sagen wollte. Es gibt ein interessantes Video auf YouTube, was nicht direkt mit Marathon zu tun hat, aber mit Bungie halt sehr. Es heißt Ausrufezeichen Letting Go. Und das ist halt ein mysteriöses Video, wo das ist das erste Mal, dass wir die Öffentlichkeit das Destiny-Symbol, also den Tricorn, wie der genannt wird, gesehen haben. Der wurde halt in diesem Video zum ersten Mal vorgekommen. Und das scheint schon von Bungie, nie gesagt, aha, okay, das ist ein Video von Bungie. Als ich schon sage, impliziert einfach, weil, wie gesagt, das erste Mal, dass wir das Destiny-Symbol gesehen haben. Und das zeigt auch, was wir heutzutage in Destiny als ein Exo kennen würden, das sind ja die coolen Robotermenschen.
Ja.
Und das hat dann auch viele Ähnlichkeiten mit der Geschichte von Destiny, die halt ein bisschen noch noch neu geschrieben wurden vor Release. Also es hatte schon Ähnlichkeiten mit Marathon zum Teil. Vor allem auch die Font, also die Text, der da vorkommt, ist sehr Marathon-mäßig mit dem starken Glühen und der Stiftart.
Ja, dieser grüne Terminal-Font, das ist übrigens ein deutsches Wort, das gibt es, der ist schon relativ charakteristisch, würde ich sagen. Also wenn ich so grünen Text auf schwarzem Hintergrund mit irgendeinem Bungie-Zusammenhang sehen würde, würde ich schon sagen, ja, das ist schon relativ offensichtlich, dass
auf
das
jeden Fall
Marathon sein soll.
Ah ja, und der Kanal, der dieses Video hochgeladen hat, der hat nur ein Video hochgeladen, und zwar das Video. Und der heißt Joyeuse oder Joyeuse, das ist Französisch.
Ich glaube, Joyeuse ist es.
Joyeuse 7. Und das ist auch wieder ein historisches Schwert. Und es hat natürlich die Zahl 7. Also,
Ja. Also, wenn man auch so Verschwörungsgedöns, Augmented Reality Game Zeug steht, ist man hier eigentlich genau richtig mit dem ganzen Kram. Ist mittlerweile natürlich relativ viel einfach vorbei, sag ich mal. Aber wie du sagst, gerade auf dieser einen Seite kann man das alles nachlesen. Mhm. Und das neue Marathon, als das angekündigt wurde, hat ja auch direkt so einen riesen ARG um sich rum. Wo ja. irgendwie an bestimmten Orten an, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo in Italien war es, glaube ich.
Ich meine, es war San Francisco.
Okay, dann war San Francisco, kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Es kann sogar sein, dass es an verschiedenen Orten war, wo es halt bestimmte Koordinaten man finden konnte und an diesen Koordinaten dann halt ein Graffiti und sowas war, wo man was sehen konnte, was genau. zu anderen Hinweisen geführt hat.
Ja, dieses Augmented Reality Game, was Bungie da zum neuen Marathon gemacht hat, das ist halt gigantisch. Hatte Dutzende von verschiedenen Webseiten, versteckten Dokumenten, Wallpapern und man hat halt schon relativ viel über die Story erfahren jetzt. Also die wissen so ungefähr, es wird so 100 Jahre nach Marathon Einstand finden. Wir wissen, dass die Marathon verschwunden ist und dass die Kolonie von Tau Ceti verschwunden ist und alles Mögliche. Alles schon ziemlich cool.
Ja. Und wie du sagst, diese Spiele, die sind alle mal so ein bisschen miteinander verbunden. Also Myth ist auch so ein bisschen mit Marathon verbunden. Nicht 100%, aber es gibt Spoiler für Myth. In Marathon wird irgendwann mal von Durandal ein Komet erwähnt, der beschreibt ihn auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber es ist wahrscheinlich, dass der auf einem Planeten, auf dem Myth landet und so. Und das ist alles, total, man braucht das alles überhaupt nicht, um mit diesen Spielen Spaß zu haben oder die zu verstehen. Das ist nicht irgendwie ich würde das nicht irgendwie als so großes, verbundenes, so Cinematic Universe oder sowas ansehen. Das ist totaler Unsinn. Aber einfach das sind einfach so, aber es ist halt so ein bisschen mehr als nur, ja, hier, du findest halt die Maske von Marathon-Typ in Myth oder so ein Quatsch, weißt du, also es ist alles immer so ein bisschen mehr als das und das macht immer Spaß, also in Myth werden so ein, zwei Sachen erwähnt, ansonsten in Myth gibt es auch noch so ein, zwei Parallelen zu Destiny, beziehungsweise andersrum eigentlich, wo dann immer auch sehr bewusst relativ charakteristische Phrasen absichtlich wieder benutzt werden, die es irgendwie verbinden.
Absolut. Ja, ich weiß, bis tief in Destiny, da gibt es ja so Lore-Bücher, so richtige, mit vielen verschiedenen Kapiteln. Und da gibt es ja die Hive, weiß ich, wie heißen die auf Deutsch?
Die Schar heißen sie auf
die
Deutsch.
Die Schar. Auf jeden Fall, die haben so Bücher und die tun halt sehr offensichtlich und sehr direkt Marathon Infinity öfters anspielen. Und deren Schreibstil benutzen. Und es ist halt interessant einfach. Man weiß nicht, bedeutet das wirklich was? Ist es wirklich einfach nur eine nutzlose Anspielung, oder? Wofür ist es da, ne? Das ist die Frage. Und auch, was
das bedeutet. Spaß.
Genau, es macht einfach Spaß, darüber nachzudenken, einfach so die Parallelen zu sehen.
Ja. Ist auch so eine der besten geschriebenen Sachen aus Destiny 1 ist es. Und das Spiel spielt ja auch teilweise ziemlich direkt an Marathon an. Also in Marathon gibt es ja diese Organisation namens MAIDA, was offensichtlich ein Akronym ist, man weiß aber nicht, wofür es steht. Das wird auch im Spiel nie gesagt. Also es ist eine Mars-Organisation, man kann mal raten, wofür das M steht, wofür der Rest steht, weiß man nicht.
Ja.
Aber wahrscheinlich, ja, und ich glaube zwei oder drei MAIDA-Waffen, ich glaube zwei sind es insgesamt, gibt es in Destiny auch, die auch auf gewisse Sachen in Marathon nicht nur anspielen, sondern also wo halt ein, zwei Figuren aus Marathon einfach miteinander reden, in deren Beschreibungen und so ein bisschen, also das Spiel erzählt ja ganz viel Kram, so ähnlich wie Dark Souls über Items.
Genau.
Dass man Item-Beschreibungen und so liest, wo dann auch teilweise Sachen drinstehen, die halt die Spielfigur überhaupt nicht wissen kann, logischerweise, aber man muss halt ein bisschen nachlesen und da wird halt direkt, ich glaube, Strauss heißt er. War es der Kommandant der Marathon?
Nee, das war schwer zu sagen. Also, es wird gesagt, dass der Science Director, also was weiß ich, irgendwie Wissenschaftstyp der Marathon war.
Ja.
Aber es scheint so, dass er eigentlich in Wahrheit hier MAIDA gearbeitet hat oder zumindest MAIDA sympathisch war.
Genau, und er redet halt auch in einer, in dieser Beschreibung einer der Waffen aus Destiny. Und ich glaube, er redet über Durandal, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, was da steht.
Ja, ich meine, Shax, ein Charakter aus Destiny 2, redet darüber, wie das meine Mini-Tool ist eine Waffe. Der redet darüber, wie das eine Waffe ist, die von einer sehr primitiven KI produziert hätte werden müsste. Was halt interessant ist, ne? Weil,
ja, er beschwert sich über Durandal, also. Genau. Ja, offensichtlich denkt ihr, dass Durandal ein ziemlicher Lappen ist. Wobei, wenn man so sieht, was Durandal an Bord der Marathon macht, würde ich auch sagen, das ist ein ziemlicher Lappen. Der öffnet halt Türen. Ja. Kann ich auch. Also nicht sonderlich gut, er macht das besser als ich. Aber ja, ne? Ja, es gibt. Aber ist halt jetzt nicht so aufregend. Aber ist ja auch wahrscheinlich so ein Grund, warum er bekloppt wird. Also,
ja, genau.
Wird ja auch nicht explizit gesagt. Dass er, warum er bekloppt wird, aber wahrscheinlich, dass er halt die ganze Zeit nur Türen öffnen muss für irgendwelche Vollidioten, die er total langweilig und einfach als minderwertig empfindet, ist wahrscheinlich nicht gut für seinen geistigen Zustand.
Ja, da kommt wieder auch dieser Verschwörungstheoretiker-Winkel rein, weil es wird öfters über diesen Bernhard Strauß geredet. In ein paar Missionen, da sagt sogar Durandal dir, hey, finde diesen Strauß für mich, und dann findest du ihn dann einfach nie. Und Tycho, Spoiler, Tycho kommt irgendwann wieder zurück, der wird wieder auferwacht und sagt halt, hey, Durandal, ich weiß, wie sehr Strauß dich gefoltert hat, aber lass mal sein, Bruder. Und es wird auch darüber geredet, wie Strauß eben für Maida gearbeitet hat, und Maida ist auch ganz interessant, weil das ist halt eine politische Partei, die eigentlich in Wahrheit nur so eine Terroristenpartei ist, die damals auf Mars aktiv war. Also die gesamte, es gibt eine wirklich politische Geschichte von Mars in dem Universum von Marathon, die hat auch dazu geführt hat, dass er der Mond Deimos eben verkauft wurde an die UNSC, was da?
UNSC sind die aus Halo.
Genau.
Man kennt wieder, ne, die lösen sich von ihren Namen und Konventionen nie.
Genau, das ist das Unified Earth Space Council. Und es ist alles sehr interessant. Es ist alles so durchdacht, kann man mal so sagen. Also wirklich, der Winkel ist halt wirklich so extrem viel hinter reingesetzt, viel nachgedacht darüber. Das macht dann auch diesen Schreiber Greg Kirkpatrick so besonders. Das mache ich auch so traurig, dass er nie wirklich ein Spiel geschrieben hat nach Marathon Infinity, weil er wirklich extrem sagen wir mal vertieft in alles reingeht.
Ja. Ja, der hat danach halt, wie du sagst, glaube ich, einfach nichts mehr gemacht, ne?
Nee.
Schade. Vielleicht hätte er auch keinen Bock mehr gehabt, hat gesagt, so, ich habe jetzt meine Sachen geschrieben, die ich sagen wollte, und jetzt ist gut, jetzt mache ich irgendwie, wahrscheinlich ist er irgendwie Reisbauer geworden oder sowas. Ich kann es ja irgendwie nachvollziehen, dass man nicht mehr an Spielen arbeiten will und lieber irgendwas Sinnvolles machen will, wo man nicht gefeuert wird, aber naja, ist ein bisschen schade, wäre schon cool, wenn der irgendwie noch was gemacht hätte. Gerade so jemand, der halt so viel und so seltsam über Sachen nachdenkt, hast du jetzt nicht so oft. Und wie gesagt, das macht einfach, das hat einfach die Auswirkung, dass es einfach viel Spaß macht, über den Kram zu lesen und nachzudenken. Das muss man alles nicht, das ist nicht irgendwie, wie gesagt, nicht alles so, du musst nicht irgendwie jedes einzelne Bungie-Spiel spielen, um alles zu rallen und so, aber es macht einfach Spaß, diese Sachen zu lesen und darüber nachzudenken und darüber zu reden.
Auf jeden Fall. Was ganz interessant ist sogar, Greg Kirkpatrick hat das selber nicht mehr geschrieben, aber der wurde mal gefragt über die Buchreihe The Expanse. Ich weiß nicht, hast du den deutschen Titel überhaupt, oder ist es auch einfach nur
Expanse? Ich glaube, es heißt nur Expanse im Deutschen.
Ja, und genau. Der hat ja gemeint, genauso hat er sich eben das Universum von Marathon vorgestellt. Also ich habe es selber nicht gelesen, aber wenn ich euch mal denken würde, aha, Videospiele sind ziemlich kacke, ich würde lieber ein Buch lesen, dann könnt ihr vielleicht mal das angucken, wenn ihr sowas so nah wollt.
wenn ihr zu schlecht für Marathon seid, könnt ihr einfach Expanse lesen. Finde ich gut. Ja. Boah, ne?
Ja, ganz gut.
Ja, schon ziemlich geil. Hattest du noch irgendwie was dazu, was du besonders dazu sagen wolltest?
Ich überlege gerade. Das Neue sieht ziemlich cool aus.
Das Neue, ja. Also es ist ja ein komplett anderes Subgenre. Ist natürlich immer noch ein First-Person-Shooter. Aber es geht ja dann so, geht gameplay-technisch eher so Richtung Hunt-Showdown oder Escape from Tarkov. Also man nennt diese Dinger Extraction-Shooter. Wo halt, also, ja, du gehst halt in ein Match rein, du machst irgendeinen Quatsch und gehst wieder raus und die Siegesbedingungen sind nicht unbedingt einfach nur, dass du über Punkte gewinnst oder sowas, sondern teilweise ist die Siegesbedingung, dass du nicht stirbst. Und mehrere Teams können gewinnen und so Kram, also relativ, also obwohl es eigentlich die Bedingungen symmetrisch sind, ist es halt, hat es halt einen sehr asymmetrischen Spielverlauf und so. Bisher gibt es halt nur diesen einen Trailer und das riesen ARG darum. Der Trailer ist super, den könnt ihr euch gerne ansehen, der sieht ganz fantastisch aus. Ist halt alles CGI, aber ich meine jetzt so rein der, nicht die, nicht so rein technisch gesehen, sondern einfach vom visuellen Design.
Die Ästhetik und alles, ja.
Ja, richtig, der sieht ganz fantastisch aus. Aber ist halt, ist ja nicht überraschend, dass Bungie ein Spieler machen, das gut aussieht.
Ja.
Haben die ja noch nie. Mal schauen, irgendwann wird das wahrscheinlich dieses Jahr nochmal gezeigt werden, aber da gibt's halt noch nicht sonderlich viel zu sagen, außer dass es halt sehr hübsch aussieht bisher und wahrscheinlich spielt es sich gut, weil die Spiele machen, die sich gut spielen.
Ja, man kann nur hoffen.
Ja, aber wie gesagt, da muss man einfach ein bisschen abwarten und mal schauen, was draus wird. Ich werde es spielen, wenn es rauskommt.
Überraschung.
Ja, ne, wenn es eine Beta. Ja, die Menschen, die Destiny gemacht haben, machen ein Handshowdown-ähnliches Spiel. Da bin ich ja sofort dabei. Ist ja ein bisschen seltsam, wenn nicht, ne? Aber wenn irgendwie eine Beta oder so rauskommt, werde ich das, werde ich versuchen reinzukommen, nochmal drüber reden hier, denke ich. Aber ja, wie gesagt, bis dahin gibt es da nicht viel zu sagen. Ich werde dann noch Infinity und Durandal, andersrum Durandal und Infinity nachholen, wenn die auf Steam rauskommen. Die gibt's zwar jetzt schon kostenlos, die, wie gesagt, die kosten auch auf Steam nichts, aber einfach nur, weil es alles ein bisschen praktischer ist, das da so im Überblick zu haben, ist ein bisschen angenehmer, auch wenn es eigentlich keinen Unterschied macht. Also wenn ihr die gerne alle drei jetzt spielen wollt, könnt ihr das sofort machen über diese LF1-Fassungen.
Ja, das wäre so vielleicht auch ganz interessant, die über Nacht anzumerken, einfach weil du am Anfang schon mal erwähnt hast, ganz gut, LF1. Diese Spiele sind ja original für den Mac rausgekommen. Marathon 2 hat sogar einen PC-Port bekommen. Und auf basierend auf diesem PC-Port wurde dann eben LF1 gemacht, was halt ein Port für die ganze Trilogie auf Windows ist. Mhm. Und dieses LF1-Team sind auch diejenigen, die Marathon jetzt auf Steam veröffentlichen, nicht bei sich selbst. Beziehungsweise, die haben halt mit Bungie geredet, like, hey, können wir das machen? Und die haben gesagt, ja, okay, könnt ihr machen. Und auch immer noch kostenlos. Und das finde ich ziemlich cool von Bungie, die gesagt haben, hey, das sind diese Fans von uns hier, die das gemacht haben, nicht wir direkt.
Ja, richtig. Das ist auch schön. Gesagt, die hatten das auch, als es rauskam, hatten die auch darüber getweetet und geschrieben, dass es halt das Projekt, was von der LF1 gemacht ist und mit in Zusammenarbeit mit denen halt jetzt auf Steam erschienen ist, kostenlos, ja.
Ja,
cool.
Ja, also ich sag mal, wenn ich das Spiel damals gespielt hätte, also jetzt nicht 94, das wäre ein bisschen früh, aber so generell ziemlich früh, dann wäre ich extrem nervig damit gewesen. Frage ich mal so zu behaupten. Immer so mit so, ja, nee, du spiel doch mal einen richtigen
Shooter. Ja. Genau, so. Ich kann mir das gut vorstellen. Du bist quasi gerade auf die Welt gekommen, direkt an Computer. Marathon spielen. Erstes Wort, Spiel Marathon.
Genau, das soll ich sagen. Also GDX-Leute
kann ich
nerven,
mir vorstellen.
GDX-Leute nerven, die Doom spielen oder irgend so ein Quark.
Nein, Doom. Oh, Doom. Spiel mal ein kluges Spiel wie Marathon. Ja,
genau. Ich wäre extrem nervig gewesen. Ist vielleicht gut, dass ich das bis jetzt nicht gespielt habe. Aber
weil es ja keiner freiwillig spielt, ne?
Ja, aber jetzt bin ich das extrem nervig. Also ich hatte das ja auch letztens, das war so ziemlich genau das, was für mich Marathon irgendwie so als Idee verkörpert, dass ich das beendet hatte und dann habe ich geschrieben, ja, war sehr, sehr gut. Ich hatte sehr viel, ich sollte das alles spielen und dann hatte ich auf Twitter, glaube ich, geschrieben und da musste ich irgendwie alle halbe Stunde noch einen neuen Tweet dranhängen, eine Zeit lang, weil ich immer noch über dieses Spiel nachgedacht habe.
Ja, das ist einfach fantastisch. Das ist einfach so ein Gehirnvirus. Es ist einfach.
Ja, man kriegt es nicht raus.
Man kriegt es einfach nicht raus. Ich kann echt nicht erklären, wie der Steiber das geschafft hat, aber es ist irgendwie einfach die perfekte Kombo. Man lernt genug, aber man lernt nicht genug, dass es uninteressant ist. Also man kann einfach so endlos spekulieren darüber und es ist einfach so interessant.
Ich höre gerade so einen Filmpodcast und einer von den Menschen, die das macht, der ist halt Drehbuchautor. Mhm. Der da irgendwo in Hollywood und Der sagt immer, wenn du den Film mit einer Frage beendest, werden die Leute den ewig in Erinnerung behalten, und zwar positiv, weil sie drüber nachdenken müssen, was da wohl sein könnte.
Guter Punkt, ja.
Ja, genau, das ist
ganz
halt,
einfacher Trick.
Das ist halt total interessant einfach, weil, ich weiß nicht, man will das halt irgendwie alles darüber nachdenken, aber man kann halt keine 100% definitiven Antworten bekommen auf alles.
Richtig.
Ich bin auch super...
Es wird ewig bei dir bleiben.
Ja, ich wollte sagen, ich bin auch super zufrieden, dass Bungie sehr nicht offen darüber ist. Dass Bungie halt wirklich auch darüber schweigt und sagt, okay, hier sind nicht die Antworten, rede ich selber drüber.
Ja.
Dabei, bei sowas ist ja auch immer die Frage, ob sie überhaupt Antworten haben.
Ja.
Ja, müssen die ja nicht, das ist ja das Gute. Richtig.
Ne?
Die müssen ja eigentlich nur Gedankenanstöße geben, und wenn dann die Leute drüber nachdenken, haben die das mit ihrem Schreibsel geschafft, was die schaffen wollten.
Ja, anderer Trick aus der Filmwelt von Regisseur Shunji Iwai. Ich glaube, der macht immer so 10% in seinen Filmen, die man nicht verstehen kann.
Ja, das ist auch gut. Und es gibt auch in Marathon so ein, zwei Terminals, wo man sich denkt, hä? Und
ja.
Die sind halt so, ja, muss man halt auch nicht so richtig. Es gibt in, ich glaube, in Halo 1, dieser 343 Guilty Spark, der sagt zwischendurch einen Satz, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Also zwei, drei Sätze sind es, und vielleicht spielen die auf Marathon an, also vielleicht spielen die auf Marathon Infinity an, vielleicht nicht, aber in der Halo-Handlung ergeben die überhaupt keinen Sinn. Und ich wage auch zu behaupten, das ist total Absicht, dass das irgendwie einfach so Sachen sind, wo die gesagt werden, damit das irgendwie im Kopf bleibt und so, was ich auch vollkommen, also das ist auch nicht irgendwie ein billiger Trick oder so, würde ich auch gar nicht, meine ich gar nicht, einfach so ein...
Das funktioniert halt.
Das ist halt auch interessant, das macht Spaß, darüber nachzudenken, und manchmal ist die, und wenn die Antwort halt ist, dass das keinen Sinn ergibt, ist auch, es macht immer noch Spaß, ja.
Ja?
Ja. Ich finde das ja super, wie dieser Mensch zu seiner 10%-Idee kam, nämlich hat er gesagt, ausländische Filme sind beliebt in Japan.
Ja.
Warum sind sie beliebt? Weil sie kulturell irgendwas drin haben, was Japaner nicht raffen.
Huh. Ja.
Ja. Macht Sinn.
Ja, oder
umgekehrt funktioniert es genauso.
Ja, richtig. Ich mache irgendeinen Quatsch, den niemand versteht. Oder ist ja auch zum Beispiel hier größtes Beispiel aus Videospielen wäre natürlich wieder Miyazaki. Der macht das ja auch.
Ja.
Der schreibt halt auch, die machen halt auch Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und oder vielleicht nirgendwo hinführen oder so, oder nicht verständlich sind, außer für jemanden, der halt genau weiß, was damit gemeint ist, und dann reden die Leute halt drüber. Ich meine, es gibt Leute, die verdienen ihr Geld damit, dass sie über Dark Souls Story-Kram reden.
Ja.
Also, sagt eigentlich schon alles. Gibt's bei Bungie übrigens auch. Also gibt auch ein paar Kanäle auf YouTube, die ihr Geld nur damit machen, dass sie über Theorien und sowas in Destiny zum Beispiel reden. Klar.
Absolut. Ja.
Spricht halt einfach für sich, weil es ist halt einfach so, dass das Geschriebene einfach so dazu in diesen Spielen einfach dazu anregt, dass man drüber nachdenkt und nicht unbedingt immer zu definitiven Antworten kommt, sondern einfach nur ein bisschen drüber reden will mit Leuten.
Ja.
Das funktioniert bei Marathon sehr gut, also.
Ein interessanter Winkel ist da auch, ich muss immer an meinen Lieblingsanime denken, FLCL oder Fooly Cooly, wie man es nennen möchte.
Ja.
Da ist halt so viel drin, wo der Autor einfach gesagt hat, das macht nur Sinn für mich, ne? Das habe ich gestiegen, weil es meine persönlichen Erinnerungen sind, die halt mir was bedeuten, für euch vielleicht nicht, aber das Feeling kommt halt drüber, ne?
Ja.
Ja.
Das ist halt, was wichtig ist.
Ja, richtig. Das, wie gesagt, das geht halt eigentlich nicht darum, dass man es versteht. Das ist nebensächlich.
Ja.
Also ja, schon gut. Ihr solltet Marathon spielen. Sehr gut.
Kostenlos auf Steam.
Ja, ich spiele es auch noch mal irgendwann weiter.
Ja, obwohl du in dem Hitler-Level bist.
Ja, das gucke ich mir vorher tatsächlich mal irgendwo an, wie man das richtig macht. Und dann sollte das ja relativ flutschen.
Man muss halt eine Treppe aus 7 Stufen bauen.
7!
Ja, die kommt immer, die gibt's überall. Das geht nicht raus.
Das ist auch super fies, weil die mittlere Stufe, die kann man nicht einstellen, sondern die ist nur so mittig. Und wenn man draufsteht, muss man einen Schalter mit einer Granate aktivieren, dann fährt die hoch und dann musst du weiter springen.
Ja, oder mit der Laserpistole geht's auch noch.
Genau.
Es ist schon kotzig.
Ja, es ist schon scheiße.
Das ist unser Fazit zum Marathon. Ist schon kotzig.
Ist schon kotzig.
Ja. Aber ja, jedes Spiel braucht doch auch ein Kotz-Level.
Ja, wenn man nicht, wenn es nicht das Level gibt, wegen dem man drüber nachdenkt, ob man das Spiel nochmal spielen soll, dann ist es kein richtiges Videospiel, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ja, vor allem in dem Fall ist ja, wenn du weißt, wie es funktioniert, ist ja wahrscheinlich kurz einfach.
Ja, es ist ziemlich, also du kannst halt immer noch verhauen, aber es ist wesentlich einfacher. Klar. Und dann bist du vielleicht noch ein bisschen besser mit diesen Granatensprüngen aus dem Sturmgewehr und dann ist es, ist es nicht schwierig, ne?
Granatensprünge aus dem Sturm.
Ja, stimmt.
Das klingt,
halt,
wie, so, ne? Das klingt wie so ein alter deutscher Sexfilm. Gut. Ich glaube, wir haben Episodentitel.
Sehr gut.
Fantastisch.
Ja, ich spiele das bitte alles, ist sehr gut. Ich kann ja, kann ich den anderen Bungee-Kram immer nur ein bisschen schwierig, also den Hörern ein bisschen schwierig empfehlen, weil es extrem viel ist, teilweise extrem teuer, teilweise alles nicht mehr im Spiel und so. Aber Marathon kostenlos auf Steam, einfach spielen, das ist sehr gut.
Und dann, wenn ihr fertig seid, geht auch die Story-Seite, die dann in der Verschreibung wahrscheinlich verlinkt sein wird, hoffentlich.
Ja,
und genau.
Ja, ist hier drin.
Ja, lest einfach mal durch, guckt einfach mal an, was da alles für Blödsinn drin ist und was da einfach für lächerliche Details drin sind. Eins meiner Lieblings ist so ein kleines Interview. Ich habe ja vorhin kurz darüber geredet, wie es so Fake-Bobs gibt, die explodieren. Und ja, da wurde dem Regisseur mal eine Frage gestellt, hey, wie unterscheidet man die guten Bobs von schlechten Bobs? Und der Regisseur sagt einfach, gute Bobs?
Das stimmt halt auch einfach.
Ja.
Die sind schlimm. Ach, selbst wenn die einen nicht angreifen, nerven die immer.
Ja.
They're everywhere.
Ah. Ikonisch.
Ja. Ja, ich werde über Durandal gerne reden, also nicht die KI, sondern das Spiel, sobald es draußen auf Steam ist.
Mhm.
Aber ja, erste Marathon schon extrem gut. Ich habe... Ich habe, glaube ich, auf Backlogged geschrieben, es ist die zweitbeste oder beste Bungee-Kampagne, hatte ich geschrieben, meinte ich.
Du hast spezifisch geschrieben, dass es Halo 2 runtergedrückt hat für dich. Und das
ja, auf Platz 3, genau.
Ja.
Yeah. Stimmt halt.
Mhm.
Ja, es ist, wie gesagt, ich fand das schon extrem gut, auch jetzt so, weiß ich nicht, natürlich hat es so ein paar Sachen, wo ich mir denke, ein bisschen gealtert, aber... Ist schon sehr, sehr gut.
Sehr charmant.
Sind wir das nicht alle?
Welche? Was? Wir sind alle gealtert. Ach so, ja, auf jeden Fall. Doch, so ein bisschen. Aber wir sind alle ein bisschen gealtert, aber schon extrem gut und charmant, wie du sagst.
Ja.
Ach so, ja.
Ja. Nee, ansonsten hätte ich auch nichts mehr dazu sagen. Ich wäre fertig mit dem, was ich über das Spiel sagen wollte.
Jo, hört sich gut an.
Wunderbar. Dann,
bis zur Fortsetzung.
Bis Durandal auf Steam draußen ist, ja.
Durandal. Genau, bis Marathon 2.
Ja.
Tschüss. War es mir eine Freude hier, dass der Boris bei uns war.
Ja, war mir auch eine große Freude, beizutreten und über mein Gehirnvideos zu reden.
Ich dachte mir schon, wenn ich darüber rede, ohne dass du da bist, dann erschießt du mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Genau, dann nächstes Mal in Berlin oder so.
Richtig, wenn wieder ein Nier-Konzert ist oder so.
Die machen die ein Marathon-Konzert, wo die dann das Cool-Song, der so...
Das ist das beste Stück im Spiel.
Fantastisch.
Ja, und dann, also bis hoffentlich demnächst, wenn es um Durandal geht, Leute.
Bis dann.
Tschüss.